Gerhard Höbert, Letzte Entscheidung. Gelesen Ilona Picher-Höbert. Steven Seires starrte erschrocken auf die penetrant blinkende rote Lampe und versuchte, den nervtötenden Intervallton zu ignorieren. Die künstliche Intelligenz hatte einen Angriff festgestellt. Etwas, von dem er gehofft hatte, dass er es nur in Übungssituationen erleben würde. Aber das war keine Übung. Das Blinken und das auf- und abschwellende Brummen galten ihm. Er war jetzt aufgefordert zu entscheiden, was als nächstes passieren musste. Aber warum eigentlich? Was konnte er noch mehr über die Situation wissen als diese hochkomplexe KI, die mit allen relevanten Informationen aus allen Kanälen versorgt wurde? Nicht nur Satellitenbilder oder Radardaten wertete sie aus, sondern auch Geheimdienstberichte und sogar Zeitungsartikel. Wenn diese KI aufgrund all dieser Daten und aller Sicherheitseinrichtungen zum Trotz die Situation als Angriff wertete, dann war es wohl auch einer. Und die Zickzacklinie über den Pazifik auf seinem Monitor, die sich rasch der Küste von Kalifornien näherte, sprach Bände. Die Spannung zwischen Washington und Peking war nicht erst seit dem Streit um die Helium-3-Schürfrechte auf dem Mond eskaliert. Schon lange vorher registrierte man vermehrt Cyberangriffe auf Infrastruktureinrichtungen in den USA, die sich nach Peking zurückverfolgen ließen. Aber diese pazifistischen Akademiker der KI-Forschung aus Silicon Valley bestanden darauf, dass die letzten Entscheidungen von einem Menschen getroffen werden müssen. Nicht einmal Drohnen dürften selbst entscheiden, ob sie einen Terroristen töten sollen oder nicht. Dabei war die künstliche Intelligenz längst ausgereift genug, einen Terroristen zu erkennen. Wahrscheinlich besser als der Mensch, der letztendlich die Entscheidung treffen musste. Jetzt lag es also an ihm, die Abwehrraketen zu starten und den Vergeltungsschlag gegen Peking freizugeben. Der Schweiß brach ihm aus allen Poren, als er die Hand heben wollte, um den Sicherheitsschalter auf Freigabe umzulegen. Er würde es sein, der Millionen Menschen in Asien töten würde, nicht ein Computer. Er hasste diese Akademiker, die ihm diese Verantwortung aufgebürdet hatten. Er zögerte und schwankte, als sich alles um ihn herum zu drehen begann. 6 Jahre später. Es war immer wieder beeindruckend, wie schnell sich die Wolken zu bewegen schienen, wenn man die Straße entlang ging, und wie abrupt sie stillstanden, wenn man selbst stehen blieb. Steven schritt die Häuserzeilen dieser nachgebauten bayerischen Stadt entlang und fröstelte leicht. Gerade noch war er in der 45 Grad heißen Wüstenluft draußen gewesen, und jetzt bewegte er sich durch eine klimatisierte, ewige blaue Stunde im Inneren des Hotels. Die Wolken waren hoch über den Häusern nur aufgemalt, was ihr seltsames Verhalten erklärte. Trotzdem war die Illusion perfekt. Eigentlich war er zu früh angereist, aber so oft kam er nicht nach Las Vegas, dass er nicht ein paar Stunden außerhalb des offiziellen Programms verbringen wollte, um sich die Hotels anzusehen und vielleicht sogar ein bisschen zu spielen. Wie Lin Lang davon erfahren hatte, dass er früher angereist war, wusste er nicht. Aber der hatte sicherlich auch seine Quellen. Er wollte ihn treffen, bevor die Erstkontaktkonferenz begann und er, Steven, seine Ehrung abholen sollte. So hatten sie einen Treffpunkt im Bayernhof Hotel vereinbart. Als Steven eintraf, war Lin Lang schon da und schlürfte eine Spargelcremesuppe, die wohl aus der benachbarten Vertikalfarm stammte. Und das Brot, das er dazu aß, war sicherlich nicht aus Mehl, sondern aus Solein. Es war nicht nur günstiger, sondern auch viel verträglicher für den Körper. Außerdem konnte es ebenfalls in einem Bioreaktor im Keller des Hauses erzeugt werden. Alles auf der Speisekarte war bayerisch und schmeckte vorzüglich. Aber es war auch in klimaneutralen Reaktoren gezüchtet. Es hatte sich viel verändert in den letzten Jahren. Der Tisch, an dem sein Treffen stattfinden sollte, stand unter einem echten Kastanienbaum, wie es sich für einen bayerischen Biergarten gehörte. Steven erwiderte kurz die Verbeugung, die Lin Lang verzog, als er ihn kommen sah und aufstand, und setzte sich dann ebenfalls. Lin Lang empfahl ihm die Spargelcremesuppe, die, wie er betonte, vorzüglich schmeckte. Aber Stephen entschied sich stattdessen für das Brezenfrühstück. Vor 12 Jahren hatte ihn das Reisefieber seiner damaligen Partnerin nach Bayern geführt und er erinnerte sich noch gut an alle kulinarischen Spezialitäten, die ihn damals überzeugt hatten. Nachdem er bestellt hatte, kam Lin Lang, ganz untypisch für einen Asiaten, aber das war vielleicht auch nur ein Vorurteil, sofort zur Sache. »Master Cyrus, mich würde interessieren, warum Sie damals die Freigabe nicht erteilt haben.« Stephen dankte kurz der Kellnerin, die ihm sein Bier auf den Tisch stellte, und wandte sich wieder seinem Tischgenossen zu. »Das haben mich in den letzten 6 Jahren schon viele gefragt.« »Ja«, sagte Lee, »und niemand hat eine Antwort erhalten.« Dabei sah er Stephen eindringlich an. »Wissen Sie, ich frage nicht nur aus persönlichem Interesse, ich bin KI-Entwickler und versuche, diese künstlichen Intelligenzen zu verbessern. Damals hatte eure KI aus allen Daten eindeutig einen Angriff aus Peking herausgelesen und Sie konnten auf keinen Fall wissen, dass die Radardaten von den Alien-Drohnen stammen würden und nicht von chinesischen Atomraketen. Und Sie konnten auch nicht wissen, dass die Satellitenausfälle durch deren Mikrowellenantrieb verursacht wurden und nicht von einem Cyberangriff aus Asien. Die Ankunft der Kontaktdrohnen einer außerirdischen Zivilisation von Alpha Centauri war so jenseits aller erwartbaren Daten, dass es der KI unmöglich war, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Aber wieso haben Sie die Abwehrmaßnahmen damals nicht freigegeben? Für Sie waren die Tatsachen nicht weniger außergewöhnlich und damit weit entfernt von jeder Erwartung. Wieso haben Sie gewusst, dass an der Analyse der KI etwas nicht stimmte? Stephen nahm einen Schluck Bier, bevor er antwortete, »Ich möchte darüber nicht reden.« Lin Lang sah ihn lange an, dann beugte er sich vor und sagte, »Wissen Sie was? Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen, und Sie erzählen mir danach, wenn Sie möchten, auch eine.« Er wartete nicht ab, ob Stephen dem Vorschlag zustimmte oder nicht, und sprach einfach weiter. Am 5. Oktober 1957 fing man an der Sternwarte der Volkshochschule in Bochum ein Funksignal auf. Nichts Spektakuläres, nur ein kleines Piepsen, das sich ständig wiederholte. Das Verstörende daran war, dass es aus der Erdumlaufbahn kam. Die UdSSR hatte den Sputnik ins Weltall geschossen. Die gesamte militärische Abschirmung der USA schien mit einem Schlag nutzlos. Das nannte man später den Sputnik-Schock. Als Folge dieses Schocks wurde die NASA gegründet. Die Sache wurde aber nicht leichter, als am 12. April 1961 auch noch Juri Gagarin als erster Mensch in den Weltraum gelangte. Kein Amerikaner, sondern ein Russe. Das brachte John F. Kennedy dazu, den Amerikanern zu versprechen, dass sie noch in diesem Jahrzehnt einen Menschen zum Mond schicken werden. Nicht, weil es leicht ist, wie er sagte, sondern weil es schwer ist und die Menschheit voranbringen werde. Die Tatsache, dass Kennedy einem Attentat zum Opfer fiel, hat dieses Versprechen wohl für ihre Nation noch verbindlicher gemacht. Die Kränkung durch den Sputnik war so stark, dass die USA trotz der Wirren des Vietnamkriegs an diesem Moonshot-Programm festhielt und am 20. Juli 1969 mit Neil Armstrong das Versprechen von Kennedy verwirklichen konnte. Und mit der Vorstellung, dass es die Menschheit voranbringen werde, behielt Kennedy ebenfalls recht. Im Rahmen des Moonshot-Programms wurden Computerchips entwickelt und viele Firmen gegründet. Und ausnahmslos bei jedem Start-up aus Silicon Valley in den letzten 20 Jahren kann man die Spur bis zur NASA in den 1960ern zurückverfolgen. Ohne die technologischen Innovationen von damals hätte es das alles nicht gegeben. Auch nicht DeepMind von Google. Und damit komme ich jetzt zum eigentlichen Punkt. China hatte seinen eigenen Sputnik-Schock. Er machte eine kleine künstlerische Pause und lehnte sich zurück, kam dann aber sofort wieder nach vorne und sprach weiter. In ganz Asien ist das Spiel Go eine der größten Kulturleistungen. Jeder spielt Go. Man lernt es bereits in der Schule. Es ist nicht mit Schach im Westen vergleichbar. Es geht viel tiefer. Go ist eine Kunst, kein Spiel und kein Sport. Go ist Kultur. Go ist das Selbstverständnis Asiens. Man kann es nicht mit Logik alleine spielen. Ja, man muss intelligent sein, aber das alleine reicht nicht. Schach ist gegenüber Go leicht berechenbar. Die Anzahl der möglichen Spielzüge beim Go ist größer als die Anzahl der Atome im Universum. Der Intellekt spielt an der Oberfläche. Aber für längerfristige Strategien, die man braucht, um zu gewinnen, spielt man mit Intuition. Das macht die Kunst des Go aus. Und das Selbstverständnis der asiatischen Kulturen ruht auf der Gewissheit, dass wir Logik und Intuition miteinander verbinden können. Es gibt einige Gewissheiten beim Go. So gilt es als kurzfristige Strategie, die dritte Randlinie zu besetzen und als längerfristige Strategie, die vierte Randlinie zu bespielen. Bei der dritten Randlinie ist viel logisches Kalkül und intellektuelles Verständnis nötig. Die vierte Randlinie zu bespielen verlangt dagegen eine gute Intuition. Aber am 12. März 2016 legte die amerikanische künstliche Intelligenz AlphaGo von Google DeepMind im Spiel gegen den weltbesten Profispieler im Go, Lee Sedol, beim 19. Spielzug einen Stein auf die fünfte Randlinie. Ein Zug, der nach menschlichem Verständnis idiotisch und sinnlos erschien, der sich aber am Ende als der entscheidende herausstellte, mit dem das Programm den Weltmeister zum dritten Mal schlug. Ein strategischer Zug, der nur durch tiefe Intuition zu erklären war. Eine Art von Intuition, welche die menschliche übertraf. Jahrtausende asiatischer Kultur, beschämt von einem Computerprogramm. Das war der Sputnik-Schock für China. Das Äquivalent zu Yuri Gagarin war ein halbes Jahr später das Programm Alpha Zero, welches das Programm Alpha Go in 100 von 100 Spielen schlug, also jenes Programm, das zuvor den besten Menschen in 4 von 5 Spielen geschlagen hatte. Asien war geschockt. Dies führte dazu, dass Peking im 5-Jahres-Plan $300 Milliarden für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz bereitstellte. Wir mussten die beste KI haben, um diese Schmach auszugleichen. Das war unser Moonshot-Programm. Lin Lang lehnte sich wieder zurück und schwieg. Kurze Zeit war es still am Tisch. Dann schob er kurz nach. Verstehen Sie jetzt, weshalb ich wissen muss, warum Ihre Intuition besser war als die ganze geballte Kraft einer künstlichen Intelligenz? Stephen schwieg. Er nahm noch einen Schluck aus seinem Bierglas und sagte schließlich, »Okay, ich werde Ihnen erzählen, woran ich mich erinnere. Ich weiß nicht, ob es Ihnen hilft, aber ich würde Sie bitten, auf jeden Fall Stillschweigen darüber zu bewahren. Die Erlebnisse entsprechen nicht meiner physikalischen Ausbildung.« Lin Lang nickte kurz. 6 Jahre zuvor. Der Schweiß brach ihm aus allen Poren, als er die Hand heben wollte, um den Sicherheitsschalter auf Freigabe umzulegen. Er würde es sein, der Millionen Menschen in Asien töten würde, nicht ein Computer. Er hasste diese Akademiker, die ihm diese Verantwortung aufgebürdet hatten. Er zögerte und schwankte, als sich alles um ihn herum zu drehen begann. Als er wieder klarer sehen konnte, fiel sein Blick auf ein Thermometer. 45 Grad Celsius. Es war stickig und eng. Die Männer um ihn herum, woher kamen die plötzlich, waren alle aufgeregt und, wie er bemerkte, sprachen sie Russisch. Trotzdem verstand er jedes Wort. Er war verwirrt, bis sich plötzlich wie aus einem Nebel die Erinnerung herausschälte. Sie waren das Begleit-U-Boot B-59, das die Stationierung der russischen Atomraketen auf Kuba absichern sollte. Aber ein technischer Defekt hatte die Kommunikation mit Moskau bereits seit 10 Tagen unterbunden und sie in Isolation gehalten. Auch die Luftversorgung streikte zeitweise und manche Männer fielen durch die hohe CO2-Konzentration schon in Ohnmacht. Jetzt, am 27. Oktober 1962, wurden sie offenbar mit Wasserbomben angegriffen. Sie wussten nicht, ob oberhalb der Wasseroberfläche nicht schon längst ein Atomkrieg ausgebrochen war. Die Explosionen rund um das Schiff schienen dies aber zu bestätigen. Der Bootskommandant und der Politoffizier hatten dem Einsatz des nuklearen Atomtorpedos zur Selbstverteidigung schon zugestimmt. Sie warteten nur noch auf seine Zustimmung, die Zustimmung von Wassili. Aber ihm fiel sein Vater ein, der ihm immer wieder Schallplatten mit amerikanischen Wiegenliedern vorgespielt hatte. Lieder, welche amerikanische Väter und Mütter ihren Kindern vorsangen, wenn sie sie in den Schlaf schaukelten. Es waren Menschen, und sie liebten ihre Kinder. Was wussten sie hier so weit unter Wasser schon, was da oben vor sich ging? Wenn es bereits einen Krieg gab, war ihr Einsatz wohl nicht entscheidend. Aber wenn nicht, waren sie die Ursache eines Omnizids, der Auslöschung der menschlichen Rasse. Also sagte Wassili am 27. Oktober 1962 Nein zum Einsatz des Atomtorpedos. Stephen schwankte und konnte sich nur schwer auf den Beinen halten. Seine Hand schwebte immer noch über dem Sicherheitsschalter zur Freigabe. Was passierte hier? War das hier irgendwie Metaphysik oder wie sollte er sich diese Visionen sonst erklären? Wie in einem Wiederholungszwang kehrte neuerlich eine Vision zurück. Diesmal zeigte der Kalender den 26. September 1983. Der Sommer war kalendarisch gerade vorüber, aber das Wetter war immer noch heiß. Stephen erkannte klar, dass jetzt Stanislav sein Name war. Er stand vor der Leitstelle eines Frühwarnsystems und hatte den Alarm eines Satelliten vor sich, der 5 amerikanische Interkontinentalraketen im Anflug auf Moskau meldete. Er musste die Meldung weiterleiten, wenn es kein Fehlalarm war. Aber nichts sprach für einen Fehlalarm. Stanislav wurde sich bewusst, dass seine Entscheidung einen Atomkrieg auslösen würde. War der Alarm berechtigt? Er wusste es nicht. Aber warum sollten die Amerikaner einen Krieg beginnen, den niemand gewinnen konnte? Aus einer spontanen Intuition heraus entschied er sich, Fehlalarm zu melden. Wie sich später herausstellte, hatte der Satellit durch einen Softwarefehler den Sonnenaufgang und einige Spiegelungen in den Wolken als Raketenstarts interpretiert. Stephen kam zu sich und zog erschrocken seine Hand zurück. Wie sollte er es verantworten, dass die Welt in einer nuklearen Hölle unterging? Selbst wenn China einen Angriff startete, hatte er das Recht, damit die Menschheit auszulöschen? Entschlossen setzte er sich an die Tastatur und schrieb: Fehlalarm, keine Freigabe. 6 Jahre später. Lin Lang saß lange schweigend da und starrte auf seine leere Suppenschale. Stephen versuchte in seinem Gesicht zu lesen. Wo blieb das erwartete ungläubige Kopfschütteln, das spöttische Grinsen? Oder siegte auch hier die asiatische Höflichkeit über solche Regungen des souveränen Intellekts? Ja, sagte Lin Lang plötzlich zu Stephens Überraschung, das ist es, was ich mir schon lange überlegt habe. Es gibt eine menschliche Komponente, die wir mit gängiger Hardware nicht nachbauen können, eine Art von Resonanz zwischen Menschen, die in ähnlichen Notsituationen sind. Das macht sie zu Seelenverwandten. Es ist gut, dass Menschen die letzten Entscheidungen treffen. Vielleicht könnten wir in Zukunft eine KI mit ähnlichen Eigenschaften erschaffen, wenn wir sie auf Quantencomputern laufen lassen. Aber bis dahin ist die Intuition des Menschen vielleicht die einzige Garantie dafür, dass wir überleben. Am nächsten Tag kam Stephen zu den Eröffnungsfeierlichkeiten der Erstkontaktkonferenz, bei denen er seine Ehrung erhalten sollte. Er saß in der ersten Reihe und harrte der Dinge, die da kommen würden. Aber nach dem Gespräch mit Lin Lang am Vortag hatte sich etwas in ihm verändert. Mit neu gewonnener rationaler Entschlossenheit für das Irrationale hatte er seine eigenen Zweifel an seiner damaligen Entscheidung endgültig abgelegt. Nach etlichen leidenschaftslosen Einführungs-, Begrüßung- und Dankesreden kam es endlich zum Programmpunkt seiner Ehrung und ein Laudator erklärte kurz den Zusammenhang mit dieser Erstkontaktkonferenz. Dieser Erstkontakt mit den Außerirdischen vor 6 Jahren hätte unser aller Ende werden können. Aber dank der richtigen Intuition von Stephen Cyrus, der die richtigen Prioritäten setzte und sich gegen den Vorschlag einer künstlichen Intelligenz entschied, wurde dieser Tag stattdessen zum Beginn der Vereinigung der Menschheit in Frieden und in freundschaftlicher Kooperation. Diese KI war, wie wir heute wissen, durch die Prämissen einer traumatisierten und paranoiden Menschheit falsch programmiert. Aber Stephen Cyrus verweigerte die Freigabe für einen atomaren Vergeltungsschlag und bewahrte darauf nicht nur die Menschheit vor dem Untergang, sondern ermöglichte uns auch eine Kommunikation mit Alpha Centauri. Dies alles verdanken wir in erster Linie ihm. Mr. Stephen Cyrus, darf ich Sie auf die Bühne bitten? Unter dem Applaus der Anwesenden erklomm Stephen leichtfüßig die wenigen Stufen zur Bühne, ließ sich das Ehrenband um den Hals legen, trat schließlich hinter das Rednerpult und begann seine Dankesrede. Ich möchte diese Auszeichnung gerne annehmen, aber nicht für mich, sondern für all jene vergessenen Menschen, die lange vor mir ähnliche Entscheidungen trafen. Beispielhaft dafür möchte ich Wassili Alexandrowitsch Archipow nennen und Stanislav Jewgrabowitsch Petrow. Ohne sie wären wir alle heute nicht hier.